Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du darin redest und ich möchte dich bitten, dass du redest, dass du mich gebrauchst, dass du Kraft und Konzentration schenkst beim Reden und auch beim Hören und dass wir ja, erleben dürfen, wie du wirkst. Danke, dass du gegenwärtig bist und ja, wir deshalb zusammenkommen dürfen und du der Grund unseres Lebens bist und ja, von allem, was wir hier machen. Amen. Wer von euch mag denn gerne Kartenspiele? Ja, sind ein paar. Ich mag auch gerne Kartenspiele. Und bei manchen Kartenspielen gibt es Trumpfkarten. Zum Beispiel wird dann die Farbe Herz als Trumpf definiert. Und dann trumpft Herz 2 sogar ein Ass Pik. Also wer einen Trumpf ausspielt, gewinnt automatisch gegen alle Karten, die kein Trumpf sind, egal wie hoch sie sind. Am allerhöchsten ist dann natürlich Ass von den Trumpfkarten. Wir sehen heute, wie ein Mann alle seine Karten aufgibt. Und da waren sogar einige Trümpfe dabei. Nur um diesen einen Trumpf zu bekommen. Es geht um Paulus. Die Karten, die Paulus bisher hatte, waren seine menschlichen Errungenschaften. Und der Trumpf, der eine Trumpf, ist der Messias, der ihm begegnet ist. Damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Im Philipperbrief erzählt Paulus ganz viel von sich selbst. Der Höhepunkt bisher war der Christushymnus. Paulus beschreibt, wie Jesus sich selbst als Gott erniedrigt. Alles aufgibt. Er leidet. Und das, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und heute sehen wir, wie diese Tatsache Paulus' Leben komplett verändert hat. Der leidende Messias Gottes trumpft jedes menschliche Siegesbewusstsein. Wir sehen in den ersten zwei Versen, Kapitel 3 oder Vers 5 und 6 in Kapitel 3, Paulus' altes Siegesbewusstsein. Wir sehen in den nächsten zwei Versen seine neue Bewertung mit dem Messias. Und wir sehen drittens die Trümpfe des leidenden Messias Gottes. Und ich lese, damit wir den Zusammenhang nochmal haben, ab Vers 1, Kapitel 3, ab Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, freut euch über Jesus. Damit will er die Philipper anstecken. Die Freude, die in ihm brennt, das soll auch die Philipper anstecken. Und dazu warnt er dann vor Leuten, die sie davon abbringen wollen. Und er warnt davor, was eben die Freude an Jesus dem entgegensteht, Ende von Vers 3, was er nicht tut, nicht auf Fleisch. Wir vertrauen nicht auf Fleisch. Weiter sagt er in Vers 4, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Also auf Fleisch vertrauen, auf das, was wir als Menschen mitbringen, was wir ohne Gott hier in dieser Welt zustande bringen. Paulus könnte darauf vertrauen, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und dann zählt er auf, was es heißt, auf Fleisch zu vertrauen. Eben stolz zu sein auf das und zu vertrauen auf das, was man als Mensch mitbringt, dass das ausreicht im Leben. Und er erzählt, was das bei ihm war. Und damit starten wir in unseren Predigttext von heute. Vers 5. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, damit ich hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Lasst uns die Verse hier wie immer nacheinander durchgehen. Am Anfang erzählt Paulus von seinem alten Siegesbewusstsein. In Vers 5 nennt er zuerst vier Eigenschaften, die ihn auszeichnen. Vers 5: Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer, von Hebräern. Also mit diesen Sachen bringt Paulus viel mit. Und es sind alles Dinge, die Paulus sich nicht aussuchen konnte. Es entschied sich daran, wo und von wem er geboren wurde. Das Erste, er wurde beschnitten am achten Tag, die Beschneidung. Israels gottgegebenes Zeichen, dass sie zu Gott gehören. Auch an Paulus wurde sie durchgeführt, und zwar am vorgeschriebenen achten Tag. Seine Eltern sorgten dafür. Sie waren, wie Paulus auch, vom Geschlecht Israel. Das war ihr Volk, ein altes und geschichtsträchtiges Volk. Ein Volk, das sich mit Gottes Hilfe in den Stürmen mächtigerer und größerer Völker behaupten konnte. Israel bestand aus den 12 Stämmen Israels. Und zur Zeit von Paulus konnten nicht mehr viele zurückverfolgen, aus welchem Stamm sie waren. Paulus konnte es. Er war aus dem Stamm Benjamin, dem Nachbarstamm Judas. Und zum Stamm Juda gehörte auch die alte Königsdynastie Davids, auf der immer noch große Hoffnungen ruhten. Und zuletzt, er war ein Hebräer von Hebräern. Damit will er wohl ausdrücken, dass er immer noch stark mit dem Mutterland verbunden war. Mit dem Land, das Gott Israel gegeben hatte, und er eben nicht, wie es seit einiger Zeit viele andere Juden machten und taten. Sie lebten im Ausland und sie waren damit zufrieden. Und auf diese Dinge, die er hier aufzieht, will Paulus nicht sein Vertrauen setzen, als das, worauf es im Leben ankommt. Und das, obwohl Geburtsland und Familie schon so sehr festlegen, in welchem Rahmen das eigene Leben verlaufen wird. Also das meiste, was du als Mensch mitbringst, kannst du dir nicht aussuchen. Wer deine Eltern sind und in welchem Land du aufwächst, auf wie viel Wohlstand du zurückgreifen kannst oder auch nicht, wie viel Zuwendung du von deinen Eltern bekommst, welche Weltanschauung dir zu Hause oder in der Schule vermittelt wird und auch ob du an die Existenz Gottes glaubst oder auch nicht, hängt stark von deiner Herkunft und Prägung ab. Aber Paulus macht daran nicht fest, welchen Wert er hat und wie er sein eigenes Leben sieht. Und ebenso macht er es an den Dingen fest, die er selbst getan hat. Denn er ergänzt jetzt seine edle jüdische Herkunft mit seinem vorbildlichen jüdischen Leben. Vers 5, der zweite Teil, und Vers 6. Dem Gesetz nach ein Pharisäer. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Also er nennt drei weitere Eigenschaften und bei jedem nennt er die Kategorie, nach der er bewertet. Das erste, nach dem Gesetz oder nach dem, wie es richtig auszulegen ist, gehört er zu den Pharisäern. Es gab damals auch andere jüdische Gruppierungen, die Sadduzäer und die Essener, und sie alle beanspruchen, Israels Gesetz, die 5 Mosebücher, richtig auszulegen. Die meisten Juden hätten damals gesagt, die Pharisäer, die sagen die Wahrheit, die anderen nicht. Also wenn es nach der Mehrheit geht, da liegt Paulus richtig. Was für alle Juden wichtig war, ist der Eifer. Man könnte auch sagen Leidenschaft, und zwar für die richtigen Dinge. Paulus hatte Leidenschaft für Gott, für Israel, für das Gute. Und deswegen verfolgt er auch die Gemeinde, weil sie behaupten, dieser Jesus ist die richtige Interpretation des Gesetzes. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Aber das war für die Juden ausgeschlossen. Paulus' Leidenschaft für das, was er für wahr hielt, bedeutete Leidenschaft gegen die Christen. Sie ersetzten das Gesetz mit Jesus. Paulus hielt am Gesetz fest oder eher an seiner Auslegung des Gesetzes. Das war ihm alles. Wenn es darum ging, das Gesetz zu halten, Paulus tat es. Denn es heißt hier, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Er sagt hier nicht, ich war immer untadelig, sondern ich wurde untadelig. Irgendwann sah mein Leben so aus, wie es das Gesetz vorschrieb. Zumindest wenn man die Pharisäer fragen würde. Also was wir hier sehen, da würden viele Juden sagen, Paulus, du bist so jüdisch, wie man nur sein kann. Und weil wir als Juden das auserwählte Volk Gottes sind, bist du ziemlich nah dran an dem, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Du gehörst sicher zu Gott, jetzt und in Ewigkeit. Du bringst alles mit, was in diesem Leben etwas zählt. Du bringst alles mit, was Gott wichtig ist. Seine Herrlichkeit verwirklicht sich bei dir. Du gehörst zu ihm, du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Warum? Weil du durch deine Herkunft, deine Prägung und durch dich selbst das Beste mitbringst, was ein Mensch mitbringen kann. Das hätten die Juden gesagt. Andere Gruppen, Kulturen oder auch Milieus hätten was anderes gesagt. Je nachdem, mit welchem Wertesystem man bewertet und je nachdem, welche Weltanschauung vertritt, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Hier ging es um einen innerjüdischen Streit. Das Alte Testament ist vorausgesetzt. Aber die Frage, die für alle im Hintergrund steht, ist, was ist das ausreichend Beste in unserem Leben? Ist das Beste, was ich als Mensch mitbringe, gut genug für das, was ich mitbringen soll? Ist es da gerechtfertigt, nur auf Menschen zu vertrauen, weil sie alles an Herrlichkeit mitbringen, was sie bringen sollen oder können? Das sind eigentlich zwei Fragen. Was ist wirklich der Maßstab? Und reicht das Beste, was wir Menschen haben, dafür aus? Dazu ist mir eine Szene von den Waltons eingefallen, von der Fernsehserie Die Waltons. Kennt jemand die Waltons? Schöne sind ein paar, das freut mich. Die Waltons sind eine Familie, die in den 30er Jahren in den USA leben. Sie bewohnen immer noch das Haus und das Land, das ihre Vorfahren hart erarbeitet haben. Es sind 7 Kinder, Oma und Opa leben mit im Haus. Der Papa betreibt direkt am Haus ein Sägewerk. Es helfen immer alle mit, auch im Haushalt. Es ist wirklich eine tolle Familie. Und jede Folge läuft ungefähr gleich ab. Es gibt irgendein Problem bei ihnen oder im Dorf, aber als Familie lösen sie es. Oder besser, weil sie Familie sind, lösen sie es. Weil sie als Familie zusammenhalten, dadurch lösen sie es. Und dann gibt es eine Szene, wo es auch wieder irgendein Problem gibt. Und diesmal ist der Opa gefragt, Zebulon Walton. Er will aktiv werden. Seine Frau hält ihn noch zurück. Sie hat Bedenken, ob er das schafft. Doch er sagt nur, ich bin ein Walton. Worauf sie antwortet, du denkst auch, das ist die Antwort auf alles. Ich bin ein Walton. Also er denkt, ein Walton zu sein, ist alles, was er hat. Seine Walton-Vorfahren haben das Land besiedelt. Seine bisherigen 70 Jahre hat er als ein Walton gemeistert. Und als ein Walton wird er auch mit jedem weiteren Problem fertig werden. Ist das Beste, was ich als Mensch mitbringe, gut genug für das, was ich mitbringen soll? Was denkst du, was ist das Beste, was wir Menschen hervorbringen können? Nicht nur du selber, sondern auch wir als Volk. Wir als Gemeinschaft. Ist das Beste, ist das, worauf es ankommt, ein möglichst großer Nutzen für andere zu sein oder für die Volkswirtschaft? Ist es ein guter Mensch zu sein, nach den aktuell herrschenden Moralvorstellungen? Und denkst du, dass so wie du lebst, dass es dafür reicht? Vielleicht verzweifelst du auch daran, weil du merkst, egal welcher Maßstab angelegt wird, ich erreiche ihn nicht. Und auch hier ist ja wieder die Frage, reicht für was, oder? Und wenn du denkst, es reicht, ist unser Siegesbewusstsein wirklich gerechtfertigt? Können wir siegessicher sein, dass wir den richtigen Maßstab erreichen? Und wenn du dir dein ganzes Leben schon nie gut genug vorkommst und deshalb gar kein Siegesbewusstsein hast, ist es überhaupt richtig, es trotzdem anzustreben? Wie kommst du darauf, dass es sich lohnt, auf eigene Vorzüge etwas geben zu können, etwas geben zu sollen, etwas geben zu müssen? Paulus schreibt hier von seinem alten menschlichen Siegesbewusstsein. Und bei ihm war das mal. Es ist sein altes menschliches Siegesbewusstsein. Denn er hat etwas Besseres kennengelernt. Und das kam durch den jüdischen Messias. Es ist der jüdische Messias. Neubewertung Messias, der zweite Punkt. Und das klingt bei Paulus so, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Also Paulus sagt, diese Sachen waren mir wichtig. Damals hielt ich es für tolle Dinge. Von ihnen hatte ich einen Gewinn im Leben. Aber bei mir hat sich was geändert. Ich sehe die Sachen jetzt als Verlust. Mit ihnen fehlt mir was. Auch sie sind ein Mangel und zum Teil sogar ein Schaden. Und warum sieht er es jetzt so? Wegen Christus. Wegen Jesus. Bei Christus denken wir oft, dass es irgendwie zum Namen von Jesus gehört oder dass es so die christliche Bezeichnung von ihm ist. Aber wenn Paulus von Christus spricht und vor allem auch hier, wo es so sehr um jüdische Themen geht, meint Paulus, es geht mir um Jesus als den Messias, den Heilsbringer von Gott. Meine Neubewertung kam durch den Messias zustande. Und meiner Meinung nach ist Jesus der Messias. Er ist der Messias für uns Juden, die wir Gottes Maßstab bisher schon ungefähr kannten. Aber er ist selbst für die der eine Messias, die vorher einen komplett anderen Wertemaßstab hatten. Auch sie sind eingeladen, Jesus als ihren Messias anzunehmen und damit gleichzeitig Gottes Maßstab anzuerkennen. Denn nur so erlebt man die Herrlichkeit, die unser Leben haben soll. Nur Jesus bringt uns das ausreichend Beste in unser Leben. Also, Paulus, seine jüdischen Vorzüge, das zählt für ihn nicht mehr. Er hat etwas Besseres kennengelernt. Jesus, den Messias Gottes, seinen Messias. Und das wiederholt Paulus dann noch einmal und drückt es noch mal klarer aus. Vers 8. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Also auch hier, um Jesus zu gewinnen, hat er sein altes Leben aufgegeben. Er nannte es die unübertreffliche Größe der Erkenntnis des Messias Jesus. Und das ist gleichzusetzen mit Jesus selbst. Die Erkenntnis von ihm meint, ihn zu kennen, ihn kennenzulernen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und das übertrifft alles und bleibt selbst unübertroffen. So, und wie genau ist jetzt sein altes Leben dann zu bewerten? Fehlte ihm da einfach nur ein bisschen Herrlichkeit, war es aber trotzdem mehr oder weniger vergeudet? Oder war es auch schlecht, schädlich, Dreck, wie er es hier sagt. An anderen Stellen spricht Paulus positiver über das Jüdischsein. Zum Beispiel im Römerbrief in Kapitel 3, die ersten zwei Verse, da sagt er, was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also er kann das durchaus positiv sehen, das Jude sein. Ihnen ist anvertraut, was Gott gesagt hat. Und das ist nur der erste Vorzug. Aber trotzdem fehlt etwas. Etwas später in Römer 10 sagt er was über seine Landsleute, was auch bei ihm das Problem war. Und dann schreibt er eben über die Juden, Römer 10, Vers 2, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Auch er hatte Eifer für Gott und es fehlte ihm nur ein bisschen mehr Wissen. Aber das führte dazu, dass er Christen bis in den Tod verfolgte und er persönlich gegen Gott Krieg führte. Er wusste alles aus dem Alten Testament. Was ihm fehlte, war eine Person zu kennen. Das heißt, er war wirklich nah dran und doch so weit weg. Warum? Weil nur Gottes Vollkommenheit gut genug ist. Schaut, nur eine Person nicht zu kennen, bedeutete bei Paulus, dass er statt, wie er meinte, Gott hingegeben zu sein, er Gott verfolgte. Er dachte, dass er schon das Maximum an Gutem in seinem Leben hatte. Er hatte keine Ahnung, wie wenig er davon hatte. Und Paulus benutzt hier Begriffe aus dem wirtschaftlichen Bereich. Gewinn und Verlust. Man könnte auch sagen, soll und haben. Soll auf der linken Seite, haben auf der rechten Seite. Und lange Zeit dachte er, dass er einen Guthabenüberschuss hatte. Was auf der Soll-Seite gefordert war, konnte er mit seiner Haben-Seite nicht nur ausgleichen, sondern damit sogar einen Gewinn verbuchen. Er sollte die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben vorweisen, das meinte er mit all den Sachen zu haben. Beschnitten, Israelit, Pharisäer, mit Eifer und Erfolg dabei. Das änderte sich, als er Gott selbst begegnete. Damals auf der Straße nach Damaskus. Jesus zeigte sich ihm in seiner wahren Herrlichkeit und Liebe und sagte zu ihm, Paulus, warum verfolgst du mich? Und da merkte Paulus zwei Dinge. Zum einen merkte er, dass auf der Soll-Seite so viel mehr steht, als er dachte. Gott will nicht einfach nur dieses oder jenes. Nein, Gott selbst ist so herrlich und so liebevoll, dass er alles und jeden an dieser Herrlichkeit teilhaben lassen möchte und in Beziehung treten möchte mit ihm. Auch ihn, Paulus, der ihn verfolgte. Und auch mich möchte er daran teilhaben lassen und auch dich. Das steht auf der Soll-Seite unseres Lebens. Gottes Herrlichkeit, die bisher nirgends so deutlich wurde wie in Jesus Christus. Und da merkte Paulus, da reicht mein Guthaben nicht aus. Die Dinge, die ich meine vorweisen zu können, bringen mich tatsächlich ins Minus. Ich muss sie durchstreichen. Weil manches davon ist sogar gegen Gott, ohne dass ich es gemerkt habe. Allein, dass mir etwas wichtiger ist als Gott, ist gegen ihn. Ihn nicht so zu lieben, wie er es verdient, ist unangemessen und falsch, ist Verlust. Aber Paulus merkte dann noch eine zweite Sache. Dieser Gott hat sich mir geschenkt. Ich kann Jesus haben, ich kann Jesus dazu schreiben. Ich kann Jesus auf die Habenseite schreiben und das übertrifft all das andere und bringt mich vor Gott tatsächlich ins Reine. Weil Jesus der geliebte Sohn Gottes ist, der selbst Gottes Herrlichkeit vorzuweisen hat. Das heißt, alles, was Paulus vorher wichtig war, er gab es auf. Nur für eine Sache, für Jesus. An ihn verschenkte er sich, an ihn verschenkte er sein ganzes Leben. Er streicht alles andere durch, damit für Jesus Platz ist. Und damit tat er genau das, was Jesus anbietet. Jesus sagt in Markus Kapitel 8, Abvers 34, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Was Jesus fordert, ist radikal, ja. Es ist gefährlich, sein Leben an ihn zu verlieren, ja. Es ist gefährlich für die Dinge, die dir lieb sind, und die du eventuell aufgeben musst. Eine Neubewertung des ganzen Lebens ist immer gefährlich. Aber das Leben wie gewohnt zu leben und wie gewohnt zu bewerten, ist ebenfalls gefährlich. Woher wissen wir, dass unser eigener Wertemaßstab richtig ist? Woher wissen wir, dass die Menschen um uns herum den richtigen Wertemaßstab haben? Wir sind alles nur Menschen. Jesus sagt, du kannst die ganze Welt gewinnen, allen Reichtum darin haben, komplett konform mit den moralischen Forderungen deiner Zeit und Kultur sein, bei allen Menschen beliebt sein oder alles an Genuss und Erholung erleben, den diese Welt zu bieten hat. Es nützt dir wenig, wenn du dabei dein Leben verlierst. Und dein Leben verlieren heißt, es nicht in die Hand des Schöpfers zu legen, der es dir geschenkt hat und dem es gehört. Du bleibst fern von ihm. Du bleibst fern von seiner Herrlichkeit und Liebe. Und das ist gefährlicher, als sein Leben an Jesus zu verlieren, der als Gott Mensch wurde, um für dich zu leiden und zu sterben und von den Toten aufzuerstehen, um sich dir zu schenken, Gemeinschaft mit dir zu haben, weil er dich liebt. Paulus nimmt eine neue Bewertung vor, wegen und für Jesus. Und er scheint es alles andere als zu bereuen. Jetzt kann man sagen, schön, Paulus, dass du das eingetauscht hast. Jetzt weiß ich, dass du einen Maßstabwechsel hattest. Mir fehlen da trotzdem die Gründe, das nachzuvollziehen. Und das deutet Paulus dann in den nächsten Versen an. Was sind die Trümpfe des leidenden Messias Gottes? Vers 9. Und in ihm gefunden werde, damit ich in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist genau das, was wir eben schon hatten. Paulus gibt seine eigene Gerechtigkeit auf und er erkennt an, es kommt auf den Maßstab von Gott an. Und der ist so hoch, dass nur er selbst ihn erreichen kann oder er schenkt es uns. Und genau das hat er getan mit Jesus. Wer darauf verzichtet, sein Leben für sich selbst zu beanspruchen, der ist frei, sich Jesus schenken zu lassen. Das heißt es, an ihn zu glauben, sich ihm mit allem, was man ist und hat, anzuvertrauen. Und so kommt durch den Glauben an Jesus die Gerechtigkeit aus Gott. Die Gerechtigkeit kommt von Gott und ist dann auch die Gerechtigkeit, die vor Gott ausreicht. Wir gelten als solche, die seinen Maßstab erfüllen. Gott sieht nicht mehr uns, er sieht seinen geliebten und herrlichen Sohn in uns. Und das zu haben ist so wichtig. Wichtiger als vor Menschen etwas zu gelten, ist es, bei Gott als gerecht zu gelten. Das hat Auswirkungen, Auswirkungen auf die Ewigkeit und Auswirkungen auch schon auf dieses Leben. Denn schaut, genau das sagt Paulus. In Vers 10 sagt er, was er jetzt schon bekommt und in Vers 11 sagt er, was er später bekommt. Vers 10, ich habe das alles getan, ich habe Jesus, mein Leben, all das Leben eingetauscht für Jesus, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Wer als gerecht gilt, der lernt Jesus kennen. Und das ist nicht nur, auch wie wir es gerade eben schon gesehen haben, das ist nicht nur einen Freund mehr in der Freundesliste zu haben. Es ist nicht nur ein, ich weiß ein bisschen etwas über diese Person. Nein, es ist Gemeinschaft haben mit der herrlichsten Person des Universums. Was das bedeutet, können wir uns nicht vorstellen. Und ihn kennenzulernen, bedeutet dann gleichzeitig zwei Sachen kennenzulernen. Es bedeutet erstens, die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen. Jesus hatte das angekündigt, das Alte Testament hatte es angekündigt und die Apostel haben es gesehen, dass das in unserer Welt passiert ist. Jesus starb am Kreuz, er wurde in ein Grab gelegt und dann nach 3 Tagen, er stand von den Toten auf. Er kehrte ins Leben zurück. Und damit besiegt er unsere Sünde, unseren Tod und die Macht Satans. Wer Jesus kennenlernt, der lernt auch diese Kraft kennen, die Kraft neuen Lebens. Wie ein gesunder, blühender Garten oder eine Landschaft, wo vorher nur trockenes Land war. So kann Jesus, so kann Gott Herrliches in unser Leben bringen und wachsen lassen und schaffen. Und das Zweite ist, wer Jesus kennenlernt, lernt die Gemeinschaft seiner Leiden kennen. Und das ist überraschend. Paulus wählt dieses Leben, um zu lernen, was es heißt, zu leiden. Freiwillig. Wer macht das? Offensichtlich macht es Paulus. Warum? Weil auch sein Herr leidet, weil Jesus leidet und er leidet, weil er liebt. Weil echte Liebe, weil die echte Liebe Gottes auch dann noch weiterliebt, wenn sie zurückgewiesen und verachtet wird oder ihr Hass entgegenschlägt. Jesus liebt, auch wenn es weh tut, auch wenn es ihn alles kostet. Darin will ihm Paulus folgen. Er weiß, das ist der richtige Weg. So zu lieben ist richtig, weil Gott selbst so liebt. Für dieses Leiden hat Paulus menschliche Sicherheit und Anerkennung eingetauscht. Viele würden sagen, nein, da mache ich nicht mit. Das ist dumm. Und das alles dann auch noch, wie am Ende des Verses, indem ich Paulus seinem Tod gleich werde. Also man muss mit Jesus sterben. Das heißt, den eigenen Anspruch auf sein Leben abgeben. Sich zurückstellen und jemand anderem die Herrschaft über sein Leben abgeben. Aber Paulus weiß, und das ändert dann alles. Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und deshalb überlasse ich mein Leben nicht dem Tod, nicht der Sünde, sondern dem, der den Tod besiegt hat und vollkommen herrlich und gut ist. Und dann sind wir bei Vers 11. Paulus tut das alles, damit ich hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Das ist die Hoffnung, die er jetzt auch für sich selbst hat. Und das ist für ihn nichts Vages. Das ergibt sich für ihn daraus, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und wenn Paulus zu Jesus gehört, dann ist der Tod nicht das letzte Wort in seinem Leben, sondern dann hat der das letzte Wort, der ihn gemacht, ihn gesegnet und ihn erlöst hat. Und der spricht von einer neuen Schöpfung, einem neuen Himmel, einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt und in denen Gott selbst wohnt, mitten unter seinem Volk. Das also sind die Trümpfe des Messias. Als gerecht gelten vor einem Gott, der unsichtbar ist, den man nicht sieht. Eine Kraft im Leben haben, die auf einer kaum zu glaubenden Begebenheit beruht, die einmalig vor 2000 Jahren im antiken Israel stattgefunden hat und die eine Kraft ist, die sich nur dann verwirklicht, wenn man sich auf Jesus einlässt. Und ein Leben nach dem Tod, das aber erst nach diesem kommt und man sich bis dahin für Leiden entscheidet und für ein Leben, das man nicht selbstbestimmt führen kann. Dafür gibt Paulus alles auf, was er vorher hatte, was ihm wichtig war. Da denken wir, das ist Wahnsinn, das ist verrückt. Aber es ist nicht zu verrückt, als dass sich ein damals angesehener Mann wie Paulus dafür entscheidet. Aber ich glaube, es ist zu verrückt, als dass sich so eine Sache Menschen freiwillig ausgedacht haben sollen. Es ist nicht unlogisch, es geht uns nur so sehr gegen den Strich und ist manchmal wirklich schwer zu glauben. Und trotzdem glaube ich bei all dem, dass es die Wahrheit ist, zwar Gottes Wahrheit, weil ich auch Jesus als die Person kennengelernt habe, von der hier überall die Rede ist. Und wenn es Gottes Wahrheit ist, dann ist es besser als unsere Lügen. Dann steht dahinter eine herrliche Wirklichkeit, weil dieser Gott herrlich ist. Was machen wir jetzt mit all dem? Darüber nachdenken. Auch unser Leben überdenken. Und mal Bilanz ziehen. Bei sich selbst schauen, was steht da so alles links beim Soll und was steht rechts beim Haben? Und was sollte da jeweils stehen? Das Soll ist das, worauf es im Leben ankommt. Da sagt Paulus, da muss die Herrlichkeit Gottes stehen. Das ist das Höchste. Wir setzen da manchmal auch andere Sachen ein. Ein tugendhaftes Leben führen, der eigene Wohlstand oder unsere Bequemlichkeit. Und es sind auch nicht alles immer schlechte Sachen. Aber wenn sie als das stehen, worauf es am meisten ankommt, dann nehmen sie Gottes Platz ein. Und das ist nicht richtig. Und das ist auch nicht gut. Wenn es auch etwas Gutes ist, dann schenkt Gott es früher oder später. Aber auch als, nicht als das, worauf es ankommt. Und auch als Christen setzen wir da manchmal was anderes ein, wenn wir das Ziel aus den Augen verloren haben. Was hast du auf der rechten Seite stehen, auf der Haben-Seite? Was bringst du mit? Was denkst du, was du mitbringst? Vielleicht denkst du auch, dass du nichts mitbringst. Nichts, was von anderen anerkannt oder gesehen wird. Und du bist traurig darüber. Denkst, das muss doch anders sein. Warum ich? Warum muss ich ich sein? Bei einem Christen hat eine Neubewertung stattgefunden. Er hat gemerkt, wie hoch das Soll ist, weil es da um Gott selbst geht. Und er hat gemerkt, es ist falsch und es ist zu wenig, wenn Menschen das Soll bestimmen. Und er hat auch gemerkt, dass das, was er als Mensch mitbringt für Gottes Herrlichkeit, nicht ausreicht. Er hat das eingesehen und er hat das zugegeben und hat zu Jesus gesagt, ich glaube, dass du genug mitbringst und dass du es aus freier Liebe und unverdienter Weise mir persönlich schenken willst. Doch wenn bei einem Christen da wieder falsche Sachen aufkommen, links oder rechts, er bleibt Christ. Er bleibt in dem Zustand, dass Gott ihn als gerecht ansieht. Und trotzdem kann er denken, doch, also ich bringe schon auch was mit. Ich leiste einen guten Dienst in der Gemeinde, ich bin geistlich schon sehr gereift. Und kann alles sein, dass er so ist, aber nichts davon hast du je aus eigener Kraft beigesteuert. Du hast mitgewirkt, ja. Du hast dich Gott zur Verfügung gestellt, ja. Und das ist super und darüber kannst du dich freuen. Aber es bleibt alles Geschenk. Alles Gnade, alles Werk Gottes. Und ihm sei die Ehre dafür. Amen. Lass uns einen Moment der Stille nehmen, jeder für sich darüber nachdenken, über Gott, über das Angebot, über unser Leben. Wer möchte, kann da auch laut die anderen anleiten und ja, herzliche Einladung, in die Stille vor Gott zu kommen. Mein Herr und Heiland, mein Jesus, danke, dass du dich mir persönlich geschenkt hast aus Liebe und dass du mich gemacht hast, dass du viele andere gemacht hast und sie teilhaben lassen möchtest an dir selbst und Gemeinschaft haben möchtest. Bitte hilf uns, das zuzulassen, bitte hilf uns, uns an dich zu wenden. Ja, dich als den zu nehmen, der du bist. Bitte hilf dabei. Danke für dein Wirken. Danke, dass du uns nicht loslässt. Danke für das Miteinander heute an diesem Morgen. Amen. Und diesen Segen Gottes möchte ich euch auch nochmal zusprechen mit dem Vers, den wir auch Matti zugesprochen haben, aus Philipper 4, die Verse 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Wir hören noch auf ein Postludium, setzt euch gerne nochmal hin. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und bleibt auch gerne noch zum Kirchcafé.